Herzlich willkommen zum Podcast Cyber Security der Fakultät für Informatik an der Hochschule Mannheim.
Hallo, schon wieder ist es soweit und wir nehmen eine neue Folge zu unserem Podcast zum Thema Cybersecurity auf. Und heute ist hier wieder mit mir Miriam Völler-Nord. Hallo Miriam.
Hallo Thomas.
Und wir haben ja letztes Mal über Verschlüsselung gesprochen und du hattest uns aber auch in der vorhergehenden Folge mal zugesagt, dass wir uns auch nochmal mit den Netzwerken beschäftigen. Da war ja Bob in dem Hotelzimmer und wollte mit Alice E-Mails austauschen oder sie irgendwie mit ihr kommunizieren und hat sich da ins WLAN gehängt und wir hatten dann größere Angst, dass Mallory dazwischen geht und dann sind wir ja so ein bisschen in die Verschlüsselung gekommen. Aber es gibt ja sicherlich noch oder es gibt andere Möglichkeiten, Netzwerksicherheit zu gestalten und darüber wollen wir heute mal reden und das ist unser Thema.
Dann legen wir los, ne?
Legen wir los. Soll ich loslegen oder willst du loslegen?
Fang du doch mal an, frag mal was, vielleicht weiß ich die Antwort.
Ja, okay, also Netzwerksicherheit. Wir wissen ja, es gibt ja das berühmt-berüchtigte OSI-7-Schichten-Modell, was niemals so in dem Umfang implementiert wurde. Aber vielleicht müssen wir uns darüber unterhalten, was sind Schichten und wo gibt es überall Sicherheit?
Tatsächlich dieses OSI-Internet-Modell, tatsächlich dieses ISO-OSI-7-Schichten-Modell wurde nie implementiert, aber es ist immer noch das Referenzmodell, auch für den aktuellen sogenannten Internet-Stack, Internet-Protokoll-Stack, manchmal heißt er auch TCP-IP-Protokoll-Stack. Der orientiert sich an diesen Schichten dieses Modells und hat auch Teile der Nummerierung übernommen. Generell ist es so, dass wir für die Kommunikation im Netzwerk Protokolle benötigen und weil jetzt die Kommunikation aber so vielfältig ist und so viele Aufgaben abwickeln muss, kann man das oder sollte man das, hat man das nicht alles in einem Protokoll implementiert, weil das dann viel zu umfangreich wäre und nicht flexibel genug, sondern man hat Schichten sich ausgedacht, die aufeinander aufbauen und in jeder Schicht gibt es ein entsprechendes Protokoll, das dann gewisse Kommunikationsaufgaben kapselt. Und die Ja, bitte.
Und der Vorteil der Schichten ist, dass man die darunterliegende Schicht teilweise austauschen kann, ne? Also wir sprechen ja dasselbe Protokoll, sagen wir jetzt mal IP, das Internetprotokoll, obwohl darunter manchmal ein DSL-Modem ist oder ein Ethernet oder ein WLAN oder was auch immer. Das ist natürlich der große Vorteil von diesen Schichten.
Das ist der große Vorteil von diesen Schichten, ganz genau.
Gut, jetzt ist ja, man muss ja immer irgendwo anfangen. Fangen wir unten oder oben an?
Du wolltest unten anfangen, ne? Ich mache nochmal von oben, aber wir können unten anfangen, ist letztendlich auch egal. Wir können ganz unten anfangen. Wichtig ist, die Schichten sind auch von unten nach oben durchnummeriert. Das heißt, ganz unten ist Schicht 1 und oben ist Schicht 7.
Okay, dann fangen wir mit Schicht 1 an. Also Bob, ich bin im Hotelzimmer, ich stecke mein... Also nehmen wir jetzt nicht WLAN, halten es mal ein bisschen einfacher. Ich nehme jetzt mein Netzwerkkabel und stecke das in die Dose, die da an der Wand ist. Aus irgendwelchen Gründen gibt es in diesem Hotel Netzwerkdosen. Und dann verbinde ich mich damit. Was passiert denn da jetzt in dem Kabel, auf der Dose und in welcher Schicht sind wir jetzt?
Also dein Kabel hast du ja in deinem Computer auch eingesteckt in eine Dose und diese landet im Netzwerkadapter. Und auf dem Netzwerkadapter befindet sich zum einen die Hardware, um dieses Netzwerk dann aufzubauen, aber auch implementiert in einem speziellen Chip die Software auf Schicht 1 und 2 dieses Internet-Protokoll-Stacks. Weil in einem modernen Stack betrachtet man immer Schicht 1 und 2 gemeinsam, weil die Schicht 2 auch Aufgaben hat, die von der Hardware auch wieder abhängig sind. Also zum Beispiel kabelgebunden ist natürlich der Zugang aufs physikalische Medium anders, als wenn ich da über Funk zum Beispiel zugreifen würde.
Also Schicht 1 und 2 kümmern sich darum, dass irgendwie der Spannung Signale elektrischer Art auf diesen 6 Leitungchen, das sind 8, 8 sind es glaube ich bei Ethernet, ne? Auf den 8 Leitungchen meines Netzwerkkabels irgendwie draufgelegt werden. Und dann darum kümmern sich die ersten beiden Schichten.
Also das rein Physikalische macht üblicherweise die erste Schicht und die zweite Schicht ist dann für die Logik zuständig. Also wann darf wer auf das Medium zugreifen, darf also senden zum Beispiel. In welcher Form werden diese Frames, nennen die sich auf dieser Ebene, wie sehen die aus, wie ist das Format? Das macht dann die Schicht 2.
Ist dann Schicht 2 Ethernet schon?
Ethernet ist Schicht 1 und 2 gemeinsam.
Ah, okay.
Also das ist über einen Standard IEEE 802.3, der beinhaltet Schicht 1 und 2 gemeinsam.
Mhm. Und bei einem WLAN zum Beispiel wäre das dann wieder ganz was anderes, also Schicht 1 und 2 wären da komplett anders?
Die sind da komplett anders, weil zum einen, wie gesagt, wir haben ein anderes Medium und zum anderen muss man den Zugriff dann auch anders regeln und das Format der Daten sieht da auch anders aus.
Und bei meinem DSL-Modem werden die auch wieder anders?
Also ja, also von deinem Rechner zum DSL-Modem hat man meistens entweder WLAN oder Ethernet, aber von dort aus ins Internet, da hat man dann auch wieder ein spezielles Protokoll. Und das hängt dann auch wieder davon ab, ob wir über Glasfaser gehen oder über Kupferkabel.
Mhm. Okay, also Schicht 1 und 2 kümmert sich erstmal dass überhaupt die Daten versendet werden, ist aber sonst relativ dumm, oder?
Ich finde die gar nicht so dumm, weil genau also das Format und zu regeln, wann wer darf, ist ja auch schon eine gewisse Intelligenz erforderlich. Dann haben wir da sowas noch wie eine Checksumme drin, mit dem man Fehler erkennen kann. Das ist halt alles, das auf den unteren Schichten. Letztendlich sind Schicht 1 und 2 ja immer nur dafür da, die Nachricht von einem Hop über einen Hop von einem Rechner zum nächsten zu bringen.
Und wer darf und wann darf man? Also wann dürfen wir reden? Wir fallen uns ja auch manchmal ins Wort hier. Wie ist das auf Schicht 1 und 2?
Das regelt jetzt, glaube ich, nicht Schicht 1 und 2, wann wir reden dürfen, aber wann die Daten übertragen werden schon. Wobei beim Ethernet haben wir eigentlich das Problem nicht mehr, dass wir einen Mehrfachzugriff regeln müssen, weil das ja alles über Switche entkoppelt ist und über getrennte Leitungen. Na, aber beim WLAN zum Beispiel darf natürlich zu einem Zeitpunkt immer nur einer auf die Funkressource zugreifen. Und da gibt es dann mehrfach Zugriffsprotokolle, die das regeln.
Mhm. Jetzt klettern wir mal hoch. Also Schicht 1 und 2 haben wir. Da jetzt die nächste Schicht muss ja dann 3 sein, logischerweise. Wer tummelt sich da?
Auf Schicht 3 finden wir klassischerweise das IP-Protokoll. Das ist dafür zuständig, die Nachricht über einen weiteren Weg vom Sender zum Empfänger zuzustellen, auch über Netzwerke hinaus, also ins Internet zum Beispiel. Ja. Also wenn ich zum Beispiel auf die Webseite der Hochschule Mannheim surfe mit meinem Browser, dann brauche ich das Internetprotokoll, um meine Anfrage über alle diese Router hinweg zum Webserver zu transportieren und auch umgekehrt die Nachricht, die Antwort dann wieder bis zu mir.
Weil die Protokolle auf Schicht 1 und 2 kein Verständnis haben also die sind wie so Kleinkinder oder Hunde oder Katzen, die kennen nur ihre kleine Welt, also alle Geräte, die mit ihnen physikalisch verbunden sind, also die am selben Kabelswitch hub, was auch immer, also in einem physikalischen Universum sind zusammen und die haben keine Vorstellung davon, wie ich ein Gerät woanders erreichen kann. Das können die ersten beiden Schichten nicht. Und da braucht man jetzt ein Protokoll wie IP, was halt ein Verständnis von so einer Art Hierarchie und Wegen zwischen verschiedenen Geräten hat. Deswegen heißt es ja auch Internetprotokoll, weil es Internet, also zwischen den Netzen, vermitteln kann, während Ethernet nur innerhalb eines Netzes arbeiten kann.
Ja, so ist es. Also IP und das Schicht 3 ist so ein bisschen wie die Logistik bei DHL oder Hermes oder DPD oder was auch immer es da gibt.
UPS.
Wenn ich irgendwo auf der Welt was bestelle, dann muss das Paket ja auch irgendwie zu mir kommen und es muss dann durch die Logistik eben über verschiedene Verteilzentren wird es dann weitergeleitet. Und genau diese Wegwahl und diese Weiterleitung, dafür ist das IP-Protokoll, also die Schicht 3, die sogenannte Network Layer, zuständig im Stack.
Und das IP-Protokoll identifiziert mich ja anhand meiner Adresse, an diesen berühmten IP-Adressen, wo es zwei Varianten gibt. Fangen wir erstmal mit den kurzen an. Das ist IPv4, also Version 4. Und sind eigentlich nur 32 Bit, die werden aber immer als vier so Blöcke geschrieben, also zum Beispiel 192.168.1.5 wäre eine IP-Adresse und da ist eine Struktur dahinter, sodass man weiß, wer sich ungefähr wo auf der Welt befindet, damit man das dann auch zustellen kann, das Paket. So eigentlich wie Postleitzahlen auch eine Struktur haben in Deutschland, wo man ja weiß, also 6 ist irgendwo Mannheim und Umgebung, 7 geht mehr Richtung Stuttgart und 4 ist dann mehr Ruhrgebiet. Ne? Also das ist ja bei den IP-Adressen auch ähnlich von der grundlegenden Idee her.
Ja, so ist es. Und das endet aber auch an einer gewissen Stelle. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier einen Haushalt mit 5 Leuten. Ja? Dann wird das Paket halt an die Adresse zugestellt, Straße, Hausnummer. Und wie das aber intern dann verteilt wird, das weiß ja der Zusteller auch nicht mehr. Ja?
Und vor allem, für wen genau es im Haus ist. Ne? Man muss sich ja so ein bisschen so vorstellen, ein IP-Datensatz, wenn der kommt, der kennt halt nur die IP-Adresse, an die es gehen soll. Aber unter einer IP-Adresse können ja verschiedene Dinge passieren. Also bei dir verschiedene Leute im Haus wohnen. Und da brauchen wir jetzt quasi die nächste Schicht, um jetzt den Bewohner zu finden, beziehungsweise den Dienst, den wir adressieren wollen.
Ja. Wobei letztendlich natürlich jeder, der im Netzwerk eine Schnittstelle hat, hat schon auch eine IP-Adresse, aber er hat außerdem auch, wenn wir das dann auf der Schicht runter über WLAN zum Beispiel zustellen wollen, auch noch eine Hardware-Adresse oder Mac-Adresse. Das muss danach miteinander verknüpft werden.
Ja, aber genau, aber du hast ja trotzdem am Ende, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen Webserver betreibst und einen Mail-Server auf derselben Maschine, da hilft dir IP nicht mehr, sondern dann brauchst du die nächste Schicht.
Ah, du meinst, du willst jetzt nach oben gehen im
ja,
Stack
sozusagen. Ich gehe immer nach oben, ja, okay, ich komme immer von unten. Ne?
Ja, ja, okay. Ja. Genau, drüber kommt dann die Schicht 4. Transportlayer oder Transportschicht heißt die. Und da gibt es dann Protokolle wie TCP oder UDP, beide. Kann man alternativ einsetzen, je nachdem, was man für eine Anwendung hat, die dafür da sind, einen Kommunikationskanal, sage ich jetzt einfach mal, aufzubauen zwischen zwei Kommunikationspartnern. Und das ist jetzt aber wieder unabhängig, dieser Schicht ist es komplett egal, welchen Weg nachher dieses Paket nehmen wird. Ne?
Du hast jetzt gesagt, es gibt TCP und UDP, warum gibt es da zwei? Es gibt ja noch mehr, aber warum diese beiden, was unterscheidet die beiden Hauptprotokolle jetzt?
Also das TCP-Protokoll, das bietet einen zuverlässigen Datentransfer. Das heißt, es ist immer sichergestellt, also wenn die Verbindung, zuerst wird die Verbindung erstmal etabliert über einen Handshake, der vorne weggeht. Und erst wenn sichergestellt ist, dass dieser Verbindungskanal jetzt aufgebaut ist, dann werden die eigentlichen Daten transportiert. Und dann wird da auch nochmal für jedes Paket, das transportiert wird, überprüft, ob das fehlerfrei angekommen ist, ob es überhaupt angekommen ist. Und UDP macht das halt nicht.
Bei UDP einfach nur, also das ist ja, eigentlich ist das ja atemberaubend. Du hast das IP-Protokoll oder auch das Ethernet-Protokoll darunter, die denken ja in Paketen. Also da wird ja immer nur ein Päckchen zugestellt und jedes Päckchen enthält ein bisschen Daten. Und wenn man jetzt irgendwie das neueste Spiel sich runterlädt, dann ist es nicht so, dass das auf einmal geliefert wird, sondern es wird in ganz, ganz viele Pakete aufgeteilt und dir zugestellt, die auch rein theoretisch unterschiedliche Wege durchs Internet nehmen können, wobei das üblicherweise nicht passiert, aber es ist technisch denkbar. Und dann kommen die alle bei dir an und dann sorgt das TCP-Protokoll dafür, dass die wieder zusammengesetzt werden und du am Ende das Gefühl hast, du bekommst einfach kontinuierlich Daten.
Genau, das kann das TCP, das kann in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, kann auch gucken, ob Fehler drin waren, kann Pakete nochmal anfordern, ich glaube Segmente heißen die auf der Ebene, auf der Schicht, kann Segmente wieder neu anfordern, wenn die fehlerhaft sind oder wenn TCP festgestellt hat, dass überhaupt eins fehlt, ja, gibt es da auch einen Mechanismus, die nochmal anzufordern beim ursprünglichen Sender. Und das braucht allerdings natürlich dann Zeit, kann man sich vorstellen. Das ist relativ langsam, da gibt es noch mehrere Mechanismen, die dann die Übertragungsrate auch nochmal drosseln können beim TCP. Das heißt, das ist relativ langsam. Dafür ist es aber sicher. Ja, also wenn zum Beispiel für E-Mail wichtig ist, dass die Daten korrekt ankommen und vollständig, dann würde man halt TCP da als Grundlage haben. Und das UDP-Protokoll, das haut von der Senderseite die Daten einfach raus, guckt nicht vorher, ob die auch ankommen werden. Es verschickt einfach hintereinander weg, so schnell wie möglich. Und dann ist die Sache erledigt für UDP. Das bedeutet aber, dass du keine Garantie hast, dass sie komplett vollständig und fehlerfrei ankommen.
Mhm. Also UDP ist eher, wenn du Daten streamen willst, wo es nicht schlimm ist, wenn auch mal eins verloren geht. Dafür willst du, hast du aber null Aufbauzeit, sondern du kannst einfach deine Pakete losschicken und die kommen dann an. Und üblicherweise kommen sie ja auch an, aber manchmal gehen halt welche verloren. Da kümmert sich das Protokoll einfach nicht drum.
Genau. Und da hast du aber meistens eine Anwendung, also diese Streaming-Anwendungen oder, keine Ahnung, Voice-over-IP oder was auch immer. Die Anwendung selber kann da dann auch umgehen mit Datenverlust.
Mhm. Wobei ja bei Voice-over-IP, wenn das Päckchen weg ist, nützt ja nichts, weil der redet ja weiter, der Mensch. Deswegen, du kannst ein bisschen puffern, aber irgendwann musst du dann auch einfach so einen Knacker akzeptieren, wie wir den vielleicht auch mal hier drin haben, weil wir auch remote gerade aufnehmen. Aber das gehört dann einfach zum Geschäft dazu.
Das gehört dazu, ja. Bei Video fällt es dann nicht so auf, ne, wenn da mal irgend so ein Paket fehlt oder so. Vielleicht wird es irgendwann mal ein bisschen ruckelig, aber wie gesagt, da gibt es Mechanismen, die das ausgleichen können. Die sind aber nicht protokollseitig, sondern die sind in der Anwendung.
Ja. Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, manchmal hat man ja auf einem Rechner mehrere Sachen laufen, Mail und Webserver und. Und da bieten ja sowohl TCP oder TCP als auch UDP entsprechend was an, nämlich diese Portnummern.
Die Portnummern, ja. Die identifizieren quasi, wie sagt man am besten, tatsächlich die Anwendung, an die ein Paket adressiert ist.
Also jede Anwendung braucht dann mehrere Anwendungen sind auf einer IP-Adresse, aber jede Anwendung hat einen exklusiven Port, auf dem sie lauscht. Also wir gehen jetzt mal davon an, man ist außerdem ein Server, bei Clients ist es ja noch ein bisschen anders technisch.
Ja, genau so ist es. Also klassischerweise Webserver ist der Port 80, das ist der klassische Port für Webserver. Und da, wenn jetzt da so ein wenn unser Browser quasi einen Request verschickt an den Webserver, dann würde da als Zielport die 80 drinstehen. Und da gibt es auch noch einen Quellport, weil man muss ja auch eine Antwort zurückbekommen. Der Quellport ist aber nicht fest, also der wird dann in dem Moment, wo diese Verbindung aufgebaut wird, wird der Quellport einfach festgelegt.
Ja, irgendwas zufällig, glaube ich, ne?
Ja, zufällig, genau. Ja. Oberhalb von 1024.
Jo, damit haben wir jetzt die nächste Schicht erklommen. Was kommt über TCP und UDP?
Da kommt nicht Schicht 5, sondern da kommt schon Schicht 7, weil im Internet-Protokoll-Stack einfach diese Teilung nochmal zwischen Schicht 5, 6 und 7 aus dem ISO-OSI-Modell hat man aufgegeben und fasst es zu einer Schicht zusammen und die hat man dann Schicht 7 genannt. Das ist die Application Layer. Da finden sich die Anwendungen und da finden sich Protokolle, die die Anwendung unterstützen, die jeweilige, zum Beispiel das HTTP-Protokoll für Web oder das SMTP-Protokoll für Mail.
Und darüber kommt Layer 8, das ist der Anwender. Das ist doch immer so der klassische Gag, wenn man sagt, dieses Problem liegt auf Layer 8, da will man damit sagen, genau. Das ist der Benutzer, der Mist gebaut hat, weil man will das ein bisschen höflicher ausdrücken. Als ich im Krankenhaus Zivildienst gemacht habe, vor langer, langer Zeit, gab es auch immer so Codeworte, wenn man in Gegenwart des Patienten was sagen wollte, ohne dass der Patient das versteht, da hat man immer gesagt, ja, der Herr Meier hat einen C2-Abusus, das hieß auf Deutsch, er ist Alkoholiker und so, also oder... Da gab es immer so spezielle Formulierungen. So ist es auch. Also Layer 8, das seid ihr da draußen. Das ist nicht mehr der Computer. So, jetzt hattest du vorhin gesagt, bei TCP, das kümmert sich um die Sicherheit. Damit hast du aber ja nicht Sicherheit im Sinne der IT-Sicherheit gemeint, sondern du meinst einfach Sicherung, dass keine Pakete verloren gehen. Was kann man denn jetzt, also jetzt haben wir so ein großes IP-Netz mit vielen, vielen Rechnern, ist jetzt vielleicht noch nicht unbedingt ein Sicherheitsthema, aber vielleicht geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Jetzt will ich das ja vielleicht irgendwie möglicherweise aufteilen oder soll ja nicht jeder irgendwie da in einem, ja, wie führe ich jetzt dahin? Also ich will ja die Netze irgendwie zerlegen und in kleinere Einheiten aufteilen.
Ja, bevor ich jetzt die Frage beantworte, wollte ich noch mal sagen, Sicherheit tatsächlich in keinem dieser Protokolle ist irgendeine Sicherheit in Form von IT-Sicherheit implementiert, ne? Ursprünglich, weil die alle aus einer Zeit sind, wo man noch an das Gute im Menschen geglaubt hat. Da hat man sich noch keine Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwelche Cyber-Attacker und Malwares und so gibt. Also alle Security-Mechanismen, nenne ich es jetzt mal, um das von Safety zu unterscheiden, Security-Mechanismen im Internet sind nachträglich dazugekommen über zusätzliche Funktionalität und zusätzliche Protokolle. Und muss man auch wirklich nachträglich implementieren. Okay, jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage. Du zielst jetzt wahrscheinlich darauf ab, dass man so ein IP-Netzwerk in Subnetze aufteilen kann? Hast du das gemeint?
Ja, zum Beispiel. Also das du hast, also es ist ja nicht, es sind ja nicht alle, also es ist ja nicht, wir sind ja nicht alle in einem großen Netz, sondern es ist ja nochmal logisch aufgeteilt in diese Subnetze, genau.
Und vor allem ist es meistens so, dass wir, wenn wir zum Beispiel von zu Hause aus ins Internet gehen, ja in einem privaten Netzwerk sind. Und unsere Rechner auch private IP-Adressen haben, über die von außen gar nicht zugreifbar sind, weil sie auch nicht eindeutig sind, im Vergleich zu öffentlichen IP-Adressen, die weltweit eindeutig sein müssen, damit man da auch wirklich Rechner auf der ganzen Welt oder im ganzen Universum identifizieren kann.
Als man das erfunden hat, war man so pfiffig und hat gesagt, Moment, es gibt vielleicht sollten wir ein paar Adressen wegreservieren. Also IP-Adressen beginnen ja theoretisch bei 0000 und gehen bis 255.
Ja, das war jetzt eins zu viel. Ah, nee, doch, stimmt, ja. Vier mal 255,
ja, genau. Vielleicht habe ich 5 mal 255, keine Ahnung. Und also es sind ja 32 Bit. Da hat man gesagt, wir reservieren einfach mal ein paar Adressen und da ist jeder im Internet, jeder Router muss die wegwerfen. Also wenn der jemals so eine Adresse sieht, als Ziel oder als Quelle, dann schmeißt er das Paket weg. Und das hat den Vorteil, dass man damit dann bei sich zu Hause werkeln kann oder im Firmennetz, ohne dann jemals Gefahr zu laufen, dass die ins Internet, also im Internet weiter transportiert würden, wenn diese Päckchen jemals da reingeraten. Das sind diese privaten IP-Adressen und da fallen mir jetzt zwei Bereiche aus dem Kopf ein. Das ist der 10er, also 10.000 bis 10.255 und der 192.168.00 bis 192.168.255 Bereich. Das sind die privaten Adressen. Ich glaube, es gibt noch einen, aber den habe ich jetzt gar nicht im Kopf.
Ich glaube, es gibt sogar noch zwei. Gibt es noch bei 176 was? Und es gibt dann ja auch noch dieses...
Die Link-Local-Adressen, die 164er.
Link-Local-Adressen gibt es noch, genau. Ja.
Ja, aber das ist so 10 und 192 sind die man häufigsten sieht. Zum Beispiel, weil sie auf eurem Telekom-Router per Abwerk so konfiguriert sind.
Ja, also wenn ihr euch wundert, dass euer Kumpel komischerweise die gleichen IP-Adressen bei sich zu Hause hat, dann liegt es daran, dass die halt klassischerweise eben diesen privaten Bereich abdecken und schon voreingestellt sind, auch vom Router. Und auch nicht eindeutig sind.
Ja, und jetzt, ich hatte ja schon hingelenkt zu dem Thema Subnetze. Was ist denn jetzt ein Subnetz?
Also zunächst mal fange ich so rum an, diese IP-Adressen, die bestehen aus zwei Parts. Es gibt den sogenannten Network-Part, der identifiziert ein Netzwerk. Und es gibt den Host-Part, der identifiziert einen, sag ich mal, Rechner oder was auch immer, kann auch ein Drucker sein oder sonst irgendwas, einen Host in diesem Netzwerk. Ist es so, dass man, wo ist die Trennung? Man kann sagen, ich mache die ersten zwei Blöcke, mache ich Network-Part und die zweiten zwei Blöcke mache ich Host-Part. Das kann man so machen, aber ist relativ unflexibel. Deswegen gibt es die Möglichkeit, diese Grenze zwischen Network-Part und Host-Part dynamisch zu verschieben über die sogenannte Netzmaske oder Subnetzmaske. Damit kann man festlegen, wie viel der Bits aus dieser IP-Adresse für den Network-Part und den Host-Part sind. Ein Network identifiziert sich dadurch, dass überall der gleiche Network-Part ist und nur der Host-Part muss dann eindeutig sein. Also können keine zwei Rechner im selben Netzwerk, also mit demselben Network-Part, auch noch den gleichen Host-Part haben, sonst geht's nicht. Ja. Die müssen schon eindeutig erreichbar sein.
Wobei ja die IP-Adressen an sich auch eindeutig sind. Also die sind ja, also es können ja auch nicht zwei Rechner dieselben IP-Adressen haben. Also der gesamte Teil muss sich unterscheiden, oder?
Der gesamte Teil muss sich unterscheiden, aber der Network-Part ist halt in einem Netzwerk immer identisch, der ist gleich. Ne? Also bei allen dann 192, 168, 15 zum Beispiel. Und dann könnte man jetzt den letzten Block dann noch verwenden, um Rechner innerhalb dieses Netzwerks eindeutig zu identifizieren.
So, und warum braucht man den Scheiß? Man braucht den, weil alle Rechner, die in einem Netzwerk hängen, also die denselben Network-Part haben, können sich direkt erreichen. Also die können also direkt mit dem Layer 1 und 2, ja, können da reinschreien und sagen, hallo Kumpel, und dann ist dieser Kumpel-Rechner in demselben Netzwerk drin. Das heißt, der ist erreichbar direkt über Layer 1 und 2. Und wenn sie in unterschiedlichen Netzen sind, das heißt also, wenn der Network-Part sich unterscheidet, dann muss immer ein weiteres magisches Gerät ins Spiel kommen, nämlich der sogenannte Router oder Router, das ist ungeklärt, wie das ausgesprochen wird, der nämlich mehrere Netzwerke miteinander verbindet. Und dann muss ich als Rechner mein Paket natürlich auch an Layer 1 und 2 abgeben, aber ich adressiere dann nicht mehr meinen Partner direkt, sondern ich adressiere den Router. Der Router nimmt das Paket an und der kennt dann den Weg zu dem anderen Netzwerk. Und deshalb führen wir diese Diskussion überhaupt, weil man würde ja sonst denken, wieso 32-Bit-Adresse können doch alle miteinander schwätzen. Aber das ist eben gerade nicht so an der Stelle.
Ja, genau. Im Prinzip trennt es ja schon unterschiedliche Netzwerke schon mal voneinander, ne? Dieser Network-Part von den IP-Adressen. Das gibt dann auch eine gewisse Struktur oder Hierarchie dann eben auch vor. Ja. Aber jetzt kann man natürlich so ein Netzwerk, was ich jetzt aufgebaut habe, bei mir zu Hause zum Beispiel, könnte jetzt nochmal in Subnetze trennen. Ja. Könnte also sagen, ich nehme einen Teil vom Network-Part, 2-Bit oder so, und je nachdem, was die für einen Wert habe, kann ich damit nochmal unterschiedliche Subnetze aufbauen. Und dann auch nochmal so eine Segmentierung eines Netzwerks durchführen.
Also als ich gehe jetzt irgendwo hin, ich kriege von meinem Anbieter einen IP-Bereich, ne? Also mein Netz, das mir zugeordnet ist, und das kann ich dann selber nach Lust und Laune in Unternetze, also Subnetze aufteilen und damit mein Netz irgendwie strukturieren. Und das mache ich halt über diese berühmt-berüchtigte Netzmaske, die man immer angeben muss. Deswegen wird man ja immer gefragt wenn man seinen Rechner konfiguriert oder so oder irgendwas konfiguriert, wie ist denn die Netzmaske, und die Netzmaske legt fest, wie viel Bit von der IP-Adresse der Netzteil sind und wie viel der Hostteil sind. Und so kann ich mein Netz halt aufteilen, und das ist dann dieses, was man auch als Subnetz oder Subnetting oder so bezeichnet.
Mhm, so ist das.
Jo, das ist ja jetzt ganz schön, aber wir wollen eigentlich gar nicht über Netzwerke reden groß. Also doch, wir wollen schon über Netzwerke reden, aber wir wollen über die Sicherheit in Netzwerken reden. Haben wir jetzt so die grundlegende Technik, haben wir, oder? Brauchen wir noch irgendwas?
Ich glaube, wir haben jetzt alles, was man da wissen müsste. Ja, genau. Ja, grundlegende Technik haben wir.
So, also ein Sicherheitsfeature ist, dass man sagt, wir fahren natürlich innerhalb unseres Netzes nur private IP-Adressen. Das bedeutet jetzt erstmal, ist man nicht von außen erreichbar, man kann aber auch leider nicht raus telefonieren, weil man ja private Adressen hat, die ja nicht geroutet werden. Das heißt, man braucht noch irgendeinen Übergang ins echte Netz. Da kann man sich jetzt so einen Router hinstellen, der das einfach macht, also der nach außen eine einzige Adresse hat, aber da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber wenn man sich so Firmennetze anguckt, dann wird ja eher anders vorgegangen, ne? Also man setzt da ja andere Komponenten für die Netzwerksicherheit ein, also Firewalls, Proxys und diese Dinge. Womit wollen wir anfangen?
Also Firewall hat, glaube ich, jeder schon gehört, oder? Den Begriff? Dann fangen wir doch damit an, vom Einfachen zum Schwierigen.
Mhm. Also Firewall.
Genau, die Firewall. Firewall ist dazu da, natürlich Angriffe von außen zu blocken, würde ich mal sagen. Gibt es verschiedene Arten von Firewall. Also erstmal gibt es Software-Firewalls, und es gibt tatsächlich auch Geräte, die wirklich als Firewall konstruiert sind, die man dann tatsächlich einbaut, eine Hardware-Firewall. Oft hat man es aber auf dem Router schon integriert, zum Beispiel, also wenn wir jetzt nicht von der Firma reden, aber auf dem heimischen Netzwerk, auf dem magischen DSL-WLAN-Router ist natürlich auch eine Firewall drauf, eben auch an der Schnittstelle nach draußen über DSL ins öffentliche Netzwerk. Aber generell sind die natürlich dafür da, einen internen oder privaten Bereich gegen Angriffe von außen abzuschotten.
Ja, und das machen sie einfach wir haben ja vorhin gesprochen, es gibt ja die IP-Adressen, es gibt die Ports, Und was jetzt eine Firewall, also die einfachste Variante von Firewall macht, ist, da kommt irgendwie ein Datenpaket angerauscht, dann guckt sie da rein, also die Firewall guckt da rein, was ist die Quell-IP, was ist die Ziel-IP, welche Ports werden benutzt, und dann gibt es Regeln, ne, die zum Beispiel sagen, also der Port 25, der ja für Mail üblich ist, darf aber nur an diese Ziel-IP-Adresse gehen, weil das unser Mail-Server ist und alle anderen Pakete werden verworfen. Oder es kommt ein Paket, es will ein Paket raus und die Firewall sagt, nee, wir wollen jetzt hier nicht, dass irgendjemand von BitTorrent oder sowas macht, deswegen wird das Paket verworfen. Also im Prinzip sind es immer Kombinationen, entweder sind Ports gesperrt oder Kombinationen aus IP-Adressen und Ports, die erlaubt oder gesperrt werden, und so kann man dann über so Regeln festlegen, was eigentlich so erlaubt ist mit diesem Netz oder mit diesem Rechner, je nachdem, ob die Firewall vor einem Netz oder vor einem Rechner steht.
Das wären dann diese paketfilternden Firewalls?
Ja, das ist dann eine paketfilternde Firewall, ne? Also das ist die einfachste Variante, weil die ja auf Ebene des IP-Protokolls läuft. Die ist also auf Layer 3. Und das nächste ist dann, wenn du sagst, ich will aber verstehen, was da gesprochen wird. Du gehst ein Layer nach oben oder sogar zwei Layer nach oben. Die werden ja schon die Ports berichtet. Also es ist Layer 4. Entschuldigung. Aber, habe ich mich jetzt verzählt? Nee, 4 ist.
4, ja, TCP genau, ist 4. Ne? Da ist TCP, genau, ja.
Layer 4. Jetzt kannst du aber natürlich sagen, ich gehe noch eine Ebene höher und will wissen, was da gesprochen wird. Dann hast du sogenannte Application Firewalls oder Application Level Firewalls. Die verstehen auch noch den Layer 7 und können dann sehen, das ist hier drin, ist eine HTTP-Kommunikation oder hier wird eine Mail transportiert, und machen dann also Deep Package Inspection, nennt man das. Die gucken also wirklich in die Datenströme rein. Aber das geht natürlich nur begrenzt und insbesondere nur dann, wenn auch keine Verschlüsselung drin ist. Also wir hatten ja über TLS gesprochen letztes Mal. Und natürlich damit würde man so eine Application Layer Firewall aushebeln. Deshalb wird üblicherweise die Verschlüsselung in der Firewall dann beendet. Also das heißt, die Firewall ist das Ende der verschlüsselten Strecke. Dann kann sie nämlich in die Pakete gucken und dann schiebt sie die, sie kann auch neu verschlüsseln, aber innerhalb der Firewall sind die dann entschlüsselt.
Und ist das dann das, was man Proxy Firewall nennt, oder ist das wieder was anderes?
Proxy Firewall sagt mir jetzt nicht zwingend was, also beziehungsweise.
Oder Proxy, einfach nur Proxy?
Ja, Proxy wäre dann die Variante. Da geht es jetzt, also eine Firewall leitet ja nur durch. Ja, also du sagst halt Regeln, und wenn die Regeln erfüllt sind, geht das Paket durch, egal ob es jetzt Layer 4 oder 7 ist. Aber manchmal willst du ja, dass gar nichts durchgeht, und du willst dann dafür sorgen, dass erstmal alles irgendwo zwischengelandet wird und von da aus weitergeht. Ne? Also die Firewall, so eine Firewall sitzt ja auf dem Datenstrom, und ein Proxy-Server ist ein bisschen anders. Der steht quasi mit zwei Beinchen in der Welt. Der steht mit einem Bein in deinem internen Netz, mit einem Bein in dem externen Netz, also wie so ein Router. Aber der leitet keine Pakete durch, sondern der spielt das Anwendungsprotokoll mit dir durch. Also du gehst zum Beispiel, nehmen wir mal einfach mal Web, das ist der einfachste Fall, also HTTP, dann hast du ein HTTP-Proxy und dein Rechner verbindet sich zu dem HTTP-Proxy, und gegenüber deinem Rechner ist das der Server, aber der nimmt die Anfrage nur und schickt die nach draußen zu dem echten Server, kriegt die Antwort zurück und gibt sie dir dann zurück. Und natürlich kann man das jetzt mit einer Firewall konzipieren, weil ja die ganzen Datenströme fließen ja durch den Proxy durch. Ich weiß nicht, ob man das Proxy-Firewall nennt, aber es kann sein. Und dann hat man einen Filtering-Proxy, der also auch noch die Daten filtert, die er durchlässt. Ja, weil er ja die Daten sich angucken kann. Auch da muss man natürlich wieder gucken, was ist jetzt mit Verschlüsselung. Und auch da muss man dann die Verschlüsselung natürlich im Proxy terminieren, wie man sagt, sodass da keine verschlüsselten Daten durchfließen.
Was da natürlich nicht so ganz schön ist, ist, dass dieses Ende-zu-Ende-Paradigma aufgebrochen wird, was man eigentlich auf der Abschicht 4 nach oben hat, ne? Dass wirklich nur die Endsysteme miteinander kommunizieren.
Ja, klar, das macht der Proxy-Server kaputt. Halt um den Preis, dass man mehr Sicherheit bekommt, weil es gibt ja dann keine direkte Verbindung mehr zwischen dem externen und dem internen Netz, sondern alles muss durch diesen Proxy durch, und der spricht ja nur bestimmte Anwendungsprotokolle. Du könntest also jetzt durch einen HTTP-Proxy erstmal nicht ohne auf der internen Seite irgendwas zu tun, zum Beispiel ein SSH, also eine Shell-Verbindung aufbauen.
So, jetzt hatten wir ja gesagt, wir haben so einen internen Bereich und einen öffentlichen Bereich und die Firewall schottet den internen gegen den öffentlichen Bereich ab. Jetzt gibt es noch das eine Problem. Was ist denn, wenn ich da zum Beispiel einen Webserver habe, der von außen erreichbar sein soll, aber auch von innen erreichbar ist? Sollte man den nicht auch noch irgendwie absichern oder separieren?
Ja, da kann man nach Nordkorea schauen und nach Südkorea. Zwischen Nord- und Südkorea gibt es ja die berühmte, berüchtigte demilitarisierte Zone. Und das ist genau das, was man in so einem Netzwerk dann aufbaut. Also du gehst einfach her und nimmst zwei Firewalls und die eine Firewall stellst du erstmal gegenüber dem Internet auf. Dann baust du hinter der Firewall deinen Webserver zum Beispiel hin. Dann machst du noch eine Firewall und dahinter machst du die wirklichen Kronjuwelen, also zum Beispiel deine Datenbank oder deine internen Systeme. Und dann konfigurierst du diese Firewalls halt so, dass die nach außen stehende Firewall nur den Verkehr zu dem Webserver durchlässt und die Firewall zwischen dem Webserver und dem Internetz nur die Datenbank-Geschichten durchlässt. Und so kannst du natürlich dafür sorgen, dass wenn jetzt jemand versucht, dich anzugreifen, dann muss er jetzt erstmal zwei Firewalls überwinden und er muss ja diesen Webserver hacken. Ja, also und wenn er den Webserver gehackt hat, dann muss er ja dann noch durch die zweite Firewall durch, also dann muss er ja noch eine Schwachstelle finden auf der Gegenseite, um dort irgendwie zu landen. Und das ist halt so ein gängiges Konzept, um einfach Dienste aus dem Firmennetz rauszuziehen, aber trotzdem dann eine Kommunikation nach innen und nach außen zu realisieren. Das kann man auch mit Proxy-Servern machen, indem man dann nochmal so einen sogenannten Reverse-Proxy hinstellt. Das heißt, die Firewall nach außen ist gar keine Firewall, sondern ist ein Proxy Server, dann kann man da natürlich dann sogar noch in die Datenpakete reingucken, weil die ja dann durch den Proxy-Server durchlaufen. Aber so, das nennt man dann halt eine demilitarisierte Zone.
Okay, vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu ganz am Anfang von unserem allerersten Podcast. Da hatten wir ja das Beispiel mit Bob, der im ungesicherten WLAN des Hotels seine E-Mails lesen will und wir hatten ja gesagt, das ist nicht so gut. Was kann denn der arme Bob tun, wenn er nun mal nur ein ungesichertes Netzwerk hat, ein WLAN?
Das soll ich dir beantworten.
Ja, ich dachte, wir drehen mal rum. Ich meine, ich kann es auch beantworten, aber ich beantworte ungern meine eigenen Fragen. Das ist so, ja.
Ich kann dir sagen, was ich immer mache, wenn ich in ungesicherten WLANs unterwegs bin. Ich baue zuerst ein VPN, also ein Virtual Private Network, zur Hochschule auf. Weil ich nämlich dann sicher sein kann, dass ich ins Internet herausgehe aus einem Netz, was vertrauenswürdig ist und nicht aus diesem lokalen WLAN, wo ich ja nicht weiß, wer da noch so rumdümpelt. Und was macht so ein VPN? Das baut ja eigentlich einen Tunnel auf. Das heißt, du bist an irgendeinem Ort in irgendeinem Netz, aber durch das VPN wird eine Verbindung von dir in ein anderes Netz aufgebaut und du wirst dann Teil dieses anderen Netzes. Und wenn ich dann im Hotel mein VPN-Client öffne, dann bin ich danach, kriege ich eine IP-Adresse aus dem Hochschulnetz und komme dann über das Hochschulnetz nach draußen. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass egal wer da in dem WLAN rumdümpelt, der wird nur meinen verschlüsselten VPN-Verkehr sehen und da kann er nichts mit anfangen, weil das natürlich, da sind wir wieder bei der Verschlüsselung, sicher und gut gegen Mallory und seine Angriffe geschützt ist.
Das heißt, die Hauptaufgabe des VPN ist tatsächlich eine sichere Kommunikation und nicht einfach, dass ich Filme angucken kann, die normalerweise für mein Land gesperrt sind.
Ja, das ist nur eine Nebenwirkung, weil du durch das VPN kommst du halt mit einer, ich sag mal, fremden IP-Adresse ins Internet. Und das kann man natürlich nutzen, wenn man Dienste hat, die Geoblocking machen. Das bedeutet, die bestimmte Sachen dir verwehren, wenn du nicht aus dem richtigen Land kommst. Denn du würdest ja, wenn du das Netflix in den USA gucken willst, dann brauchst du ja nur einen VPN-Anbieter, der in den USA sitzt. Dann kommst du ja dort mit einer amerikanischen IP-Adresse raus, weil die IP-Adressen ja weltweit in einer gewissen Weise auf die Länder verteilt sind, zumindest sehr, also mit einer groben Sicht. Und dann könntest du damit Netflix gucken, zum Beispiel. Aber das ist nicht der Hauptzweck. Eigentlich ist es dazu da, Leute, die an entfernten Standorten sind, in das Heimatnetz zu bringen, sodass sie sicher in dem Heimatnetz kommunizieren können, mit den Diensten im Heimatnetz.
Ja, ich fand es nur so lustig. Als ich das letzte Mal in einer Vorlesung über VPN erzählt habe, war genau das die Hauptfrage meiner Studierenden.
Wie sie damit Netflix gucken.
Ja.
Ja, man muss da schon teilweise eine Meile gehen. Also ich kenne auch Leute, die sich extra amerikanische Kreditkarten besorgen, damit sie sich amerikanische iTunes-Accounts kaufen können, damit sie dann irgendwelche Dienste nutzen können da drüben.
Gut, wir schweifen ab.
Ja, wir schweifen ab. Also VPN wäre sicherlich die Technologie, die ich als erstes wählen würde, wenn ich jetzt Bob wäre in diesem Hotel WLAN.
Ja, wahrscheinlich auch die einzige, die du hast, oder? Also ich meine, wenn das WLAN selbst nicht Sicherheitsmechanismen zur Verfügung stellt, fällt mir eigentlich fast nur VPN ein.
Ja, genau. Und da VPN sind ja, da werden ja verschiedene Technologien drunter zusammengefasst, aber das ist so der Weg. Jetzt hast du sicheres WLAN gesagt. Jetzt kann ich ja den Spieß wieder umdrehen, nachdem du mich jetzt hier gerade gegrillt hast. Was ist denn Sicherheit im WLAN? Was kann man denn da tun?
Ja gut, als erstes haben wir da natürlich genau die gleichen Säulen. Das heißt die Vertraulichkeit. Das heißt, ich meine WLAN, das ist Funk, ja, und anders als jetzt ein kabelgebundenes Netzwerk, wo ich mich ja tatsächlich mit einem Kabel irgendwo an einem Switch oder so einstöpseln müsste, ist ja nicht so ganz einfach. Kann natürlich jeder, der in Funkreichweite ist, könnte natürlich erstmal den Verkehr abhören. Ja. Und wenn der unverschlüsselt ist, dann kann jeder natürlich abhören, was du da kommunizierst, was du für Nachrichten verschickst, was du für E-Mails verschickst. Aber da geht es ja auch wieder, dann weiterhin geht es ja auch natürlich da wieder, dass man den Zugriff einschränkt, also dass nur Leute mit Berechtigung dann tatsächlich das WLAN verwenden können. Das heißt, es gibt so eine Benutzerauthentifizierung zum Beispiel. Und Dinge wie Integrität und so weiter kann man natürlich auch alles im WLAN haben, sofern man das Sicherheitsprotokoll eben einschaltet.
Wenn ich jetzt hier vor meinem WLAN-Router oder Access Point oder was auch immer stehe, dann sind da ja ganz viele, steht da sowas drauf, WPA, WEP, WPA2, dann gibt es so eine Taste, da kann ich drauf drücken, dann passieren auch irgendwelche magischen Dinge. Kannst du das nochmal ganz kurz auseinanderfummeln, was es da jetzt so gibt, um so ein WLAN sicher zu machen?
Mhm. Also du hast hoffentlich keinen mehr, wo WEP draufsteht, weil der ist dann schon uralt.
Ehrlich gesagt, doch, es steht noch drauf, aber der ist, den habe ich, ja, egal. Reden wir nicht darüber.
Okay, ist nicht so ganz günstig. Also WEP war das erste Sicherheitsprotokoll, was im WLAN integriert war. Das aber sehr unsicher ist, weil ganz einfach die Schlüssel schon, die verwendet werden, um da Sicherheitsmechanismen zu implementieren, viel zu kurz sind. Also es ist viel zu leicht zu knacken auch. Deswegen hat man sich irgendwann überlegt, dieses Sicherheitsprotokoll zu ersetzen. Das kam dann, also das nächste war dann das WPA, also ohne Nummer, einfach nur WPA als neues Sicherheitsprotokoll, das schon im WLAN-Standard auch mit implementiert ist. Das wurde dann nächste Version WPA2. Aber soweit ich weiß, kann man von WPA auf WPA2 nicht einfach updaten, sondern da braucht man wirklich neue Hardware. Das heißt, wer WPA2 verwenden will, das geht mit alten Geräten nicht. Du musst also dein Ding wegschmeißen, ne? Wenn du wirklich sicher sein willst. Und da steht bloß noch WEP und WPA drauf.
Okay, ja, ich muss jetzt zu meiner Ehrenrettung sagen, das ist tatsächlich nicht der Haupt. Ich habe hier einen neuen stehen, aber ich habe hier noch so ein altes Ding von D-Link und da steht das wirklich noch drauf. Also WPA2 ist das, was man jetzt haben will, das ist sicher.
Ja, WPA3 will man jetzt eigentlich WPA3. Haben, aber WPA2 ist auch noch okay. Ne?
Okay.
Das ist auch noch recht sicher, aber WPA3 ist noch sicherer. Also man hat bei WPA2 auch schon inzwischen Sicherheitslücken gefunden, die man den Angreifer nutzen könnte, um sich da reinzuhacken. Deswegen wäre eigentlich die Empfehlung WPA3. Was eigentlich auch alle neuen Geräte können, aber da ist das Gleiche. Man kann es nicht einfach über Software-Update auf ein altes draufspielen, sondern man braucht vielleicht ein neues.
Mhm, weil das in den Chips mit eingegossen ist quasi.
Ja.
So, jetzt hat Bob ein sicheres WLAN. Er kann per VPN kommunizieren. Wir haben verstanden, wie die Protokolle funktionieren. Wir haben unser Netz segmentiert. Wir haben über private Adressen geredet. Das Letzte, was ich habe es vorhin schon mal aus Versehen angeteasert, war ja dieses NAT, dieses Network Address Translation. Was ja auch noch, was eigentlich eine Nebenwirkung der knappen IP-Adressen ist, aber was den Vorteil hat, dass es auch noch Sicherheit bringt. Willst du da was noch zu sagen, oder?
Ich kann kurz mein Verständnis dazu gerne sagen. Ja. Also es ist NAT, gerade gesagt, Network Address Translation. Wir hatten ja gesagt, innerhalb eines privaten Netzes haben wir nur die privaten IP-Adressen. Wenn wir aber nach draußen kommunizieren wollen, brauchen wir eine öffentliche IP-Adresse. Einfach schon wegen der Rückmeldung, die dann kommt. Ne? Wenn ich einen HTTP-Request stelle an den Webserver, dann muss der mir ja eine Antwort geben können und muss dann wieder bei mir rauskommen. So, wenn ich keine öffentliche IP-Adresse habe, kommt erstmal bei mir nicht an. Deswegen haben wir ja auf unserem Router, in der Regel haben wir eine öffentliche IP-Adresse, die dann dafür verwendet wird, für die Rückantwort. Und jetzt muss dieser Router aber jetzt natürlich dann auch noch wissen, erstens mal, wo kam der Request her, von welchem Rechner, das ist eigentlich leicht. Ja. Aber nachher, wenn die Rückantwort kommt an ihn, dann muss er ja auch wissen, an wen muss er das jetzt wiederum innerhalb des privaten Netzes zustellen, an welchen Rechner. Und dafür gibt es dieses Network Address Translation Protokoll, das das abwickelt. Und das Schöne in puncto Sicherheit dabei ist tatsächlich, dass ein Angreifer von außen nie direkt auf einen Rechner mit einer privaten IP-Adresse im internen Netz zugreifen kann. Also verstehe ich das. Wenn ein Angriff von außen initiiert würde, käme er allenfalls auf den Router, der hoffentlich eine Firewall hat und so weiter und so weiter, aber nie direkt auf den Rechner dahinter, weil er ja über eine private Adresse nicht ansprechbar ist.
Und weil die Network Address Translation den Angreifer nicht durchlassen würde, weil nämlich da wird genutzt, dass wir ja diese Quellports haben, die wir vorhin gesagt haben, die zufällig gewählt werden, aber natürlich bei Network Address Translation merkt sich der Router, welchen Quellport er für welchen Rechner im internen Netz benutzt hat und kann natürlich, wenn ein Paket zurückkommt, dann ist ja das wieder an diesen Port adressiert, dann weiß er, welcher Rechner das ist und es werden auch die Sequenznummern noch benutzt, aber das lassen wir jetzt mal weg. Und das müsste ja ein Angreifer alles raten, um dann ein einziges Paket durchzukriegen zu einem Rechner im internen Netz. Und das ist natürlich, das schafft eine zusätzliche Ebene an Sicherheit, ja, die dann auch durchaus relevant ist. Gut, wir sind, glaube ich, jetzt durch. Wir könnten noch über IPv6 reden, dass da alles ganz anders wird und auch es kein NAT mehr gibt in dem Sinne. Aber ich glaube, dann laufen wir jetzt hier völlig aus der Zeit. Und so die wichtigsten Sicherheitsdinge haben wir, glaube ich, angesprochen. Haben wir noch was vergessen?
Ich glaube, wir haben es soweit.
Gut.
Dann, eins möchte ich noch sagen. Die größte Unsicherheit ist natürlich nie die IT, sondern immer der Mensch. Ne?
Ja, ja.
Also das, die beste Absicherung hilft halt leider nichts, wenn man selber so doof ist und klickt zum Beispiel auf irgendeinen Phishing-Link oder sonst irgendwas.
Ja. Das ist dann vielleicht ein Thema für den nächsten Podcast, wenn wir über den Menschen als Unsicherheitsfaktor reden. Gut, Miriam, dann danke ich dir für das Gespräch und dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss Miriam.
Ja, tschüss Thomas.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Episode gefallen hat. Weitere Folgen und andere Kanäle finden Sie unter podcast.hs-mannheim.de.